Wohlstand für alle.
Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Heute haben wir es mit einem Schwergewicht zu tun. Zumindest ist das Buch sehr schwer. Es hat fast 1000 Seiten. Wir lesen ein wenig Leben von Hanya Yanagihara, beziehungsweise wir haben es gelesen und werden darüber diskutieren. Es ist ja ein Podcast, bei dem wir uns immer wieder fragen, was hat das eigentlich mit Ökonomie zu tun, sich über Literatur zu unterhalten? Nun, oftmals ist es so, dass die Literatur Ökonomisches verhandelt. Dann gibt es vielleicht auch eine Ökonomie des Schreibens, über die wir sprechen können. Was wir auf jeden Fall sagen können, es ist ein ökonomisches Schwergewicht, insofern als dieses Buch sich millionenfach verkauft hat. Es ist ein Weltbestseller und auch die Autorin hat weitere erfolgreiche Romane geschrieben. Das heißt, allein diese Autorin ist eine Ein-Frau-Unternehmen und wir wollen uns ja auch immer fragen, warum ist etwas populär? Denn damit fragen wir uns natürlich auch, warum ist etwas ökonomisch erfolgreich? Aber bevor wir zu all diesen großen Fragen kommen, vielleicht erstmal eine ganz simple. Worum geht es in diesem Roman?
Ja, eigentlich ist es wirklich eine simple Geschichte. Wir haben vier Freunde, die zu einem historischen Zeitpunkt, der gar nicht näher benannt wird. Also ja, man merkt irgendwie, das ist so ein Gegenwartsroman, aber ob der jetzt in den 80er oder 90er Jahren beispielsweise beginnt, weiß man eigentlich gar nicht so genau. Es werden keine historischen Daten genannt. Es wird auch nicht irgendwie mal so en passant berichtet, dass irgendwie gesagt wird, da ist gerade die Börse am Einbrechen oder so, sodass man irgendeinen Bezug herstellen könnte, sondern man weiß einfach, es ist ein halbwegs gegenwärtiger Roman, in dem es vier Freunde gibt, ja, vier Männer, die allesamt Ausnahmekarrieren verfolgen, die sich auf dem College kennenlernen. Und zwar gibt es da JB. JB möchte Künstler werden. Wir haben Malcolm, der Architekt werden möchte und der aus dem Schatten seines Vaters heraustreten möchte. Wir haben Willem, der gerne als Schauspieler tätig sein möchte. Und Jude, der großer Anwalt werden will. Und zwei dieser vier Männer, Malcolm und JB, kommen aus recht gutem Hause, soll heißen aus Häusern mit Geld. Und Willem und Jude auf der anderen Seite, die sind aus eher armen Verhältnissen. Im Verlauf des Romans konzentriert sich dann Yanagihara immer mehr auf Jude vor allem, auf seine Leidensgeschichte. Wir haben hier, das wird bereits früh angedeutet, ist mit einem Mann zu tun, der eine traumatische Kindheit und Jugend hatte und damit meine ich wirklich schwer traumatisch, also nicht einige Ereignisse, die einschneidend waren oder eine Phase, sondern eigentlich 15 Jahre durchgängiges Leiden, schlimmste Gewalt, bis er dann es geschafft hat, aus diesem Gewaltzirkel irgendwann auszubrechen. Und das wird dann so vor uns immer weiter aufgefächert und die Beziehung zwischen Jude und Willem dann vor allem, auf die konzentriert sich Yanagihara. Und wir sehen hier vor allem mit Jude St. Francis, mit diesem doch ganz klaren Protagonisten dieses Romans, sehen wir einen Mann, der versucht, dieses Leiden von sich fernzuhalten, der versucht, durch Geld eine Schranke zwischen sich und die Welt zu bringen und der aber trotzdem immer wieder daran scheitert. Also egal, wie viel Geld er verdient, die Vergangenheit ist ihm immer wieder auf den Fersen, sodass der Roman letztlich von einer einzigen Frage getragen wird, eigentlich ab, sage ich mal, der Hälfte des Romans gibt es nur noch eine einzige Frage und die lautet, können seine Freunde es schaffen, diesen Mann vor sich selbst zu retten?
Und so ist es ein Roman über Freundschaft. Es geht um diese vier Jungs, die miteinander im Kontakt stehen, sehr eng miteinander sind, auch wenn es dann im Laufe der Handlung zu Brüchen führt. Wir haben ja einen Zeitraum von 3 Jahrzehnten etwa, den wir durchschreiten. Und es ist tatsächlich nicht so, dass wir nachvollziehen können anhand beispielsweise der Interieurs, wo wir da genau in der Zeit sind. Also man könnte ja zum Beispiel deutlich machen, dass sie erst alle ein BlackBerry haben und dann alle ein iPhone oder so. Mit diesen Gegenständen bekommt man ja eine ganz konkrete Zeitlichkeit rein. Das vermeidet dieser Roman, obwohl er in New York spielt. Es ist also ein Roman, der am Puls der Zeit eigentlich ist. Und dennoch gelingt es der Autorin, so etwas Überzeitliches zu machen. Das ist also nicht ein Versehen, dass man sagt, ach, das ist aber schade, dass wir gar nicht so genau wissen, wo wir sind, sondern es ist sicherlich der Versuch, eine Überzeitlichkeit herzustellen, denn erzählt wird diese diese Geschichte eines Martyriums, also ein junger Mann, der mit sehr vielen Komplexen offenbar behaftet ist, der nicht so recht verrät, woher er kommt, wer seine Eltern sind. Er ist ungeheuer talentiert, sehr intelligent, sehr schön und doch scheint er ein Problem mit Nähe, vor allem mit Sexualität zu haben. Wir ahnen sehr früh beim Lesen, dass dies in der Vergangenheit liegen muss, dass offenbar Sexualität schon früher eine Rolle spielte und dann in Form von Gewalt. Und tatsächlich ist das ja dann eine Geschichte, die wir sehr lange ausgebreitet bekommen. Und dieser junge Mann, auf den sich das dann alles konzentriert, auf Jude nämlich, der ist jemand, der ein guter Freund sein kann, aber seine Freunde auch enorm dadurch belastet, dass er sich selbst nicht akzeptiert, er sich Schmerzen zufügt in heftigster Weise. Auch das wird sehr ausführlich im Roman geschildert, nämlich wenn er immer wieder Selbstverletzungen vornimmt, zum Teil eingeliefert werden muss ins Krankenhaus, um ihn zu retten. Er hinkt, er ist also körperlich jemand, der das Versehrtsein mit sich herumträgt und durch den beruflichen Erfolg versucht, einiges abzutöten, was da aus der Vergangenheit immer wieder hochkommt. Aber das will nicht gelingen und so viel darf man sagen, es gelingt bis zum Schluss nicht. Also wir lesen hier keine Befreiungsgeschichte und wir lesen hier einen verschobenen Bildungsroman, denn tatsächlich ist es ein College-Roman und wir haben es hier mit sehr talentierten jungen Menschen zu tun, die sich für sehr viel interessieren. Davon erfahren wir aber gar nicht so viel. Wir erfahren nicht so viel, was der Künstler JB eigentlich über Kunst und Künstlerkollegen denkt. Wir erfahren auch von dem, der Architektur studiert, eigentlich wenig über Architektur. Also das eigentlich, was den Bildungsroman auszeichnen würde, das erfahren wir hier nicht. Auch was Jude genau als Anwalt so macht, können wir nachvollziehen, aber wir bekommen nicht längere Einblicke in zum Beispiel Prozesse, die er führt oder was für ihn da besonders wichtig ist, nicht eine große Rechtstheorie entfaltet. Das heißt, der Bildungsroman ist eigentlich so eine Bildung, die im Inneren oder so eine Herzensbildung, die offenbar geschildert werden soll. Einmal der Freunde zueinander, aber auch dann Judes eigene Bildungsgeschichte, die passiert, indem er dann vielleicht doch noch so etwas wie die Liebe erfährt.
Und jetzt hast du schon angesprochen, dass man eigentlich von diesen Berufen und von diesen vor allem Ausnahmeberufen, die es ja sind, sehr wenig erfährt. Obwohl wir hier Männer haben, die relativ intellektuell sind, also die in der Lage sind, auch theoretisch über das, was sie praktisch tun, zu sprechen. Also ich meine, wir haben hier einen Architekten, einen Künstler, einen Schauspieler und einen Juristen und dann bekommt man mal so kurz mit, dass im Seminar mal im Jurastudium ein interessantes Thema angeschnitten wurde, aber darüber hinaus eigentlich nichts, keine kunsttheoretische Reflexion, nichts dergleichen. Und ich glaube, das macht es schon einigermaßen uninteressant doch über gewisse Strecken. Also man muss sich das vorstellen, selbst eine Ayn Rand schafft es, über Architektur etwas zu vermitteln. Also ich als jemand, der eigentlich wenig Ahnung von Architektur hat, lese The Fountainhead und verstehe, obwohl das ja eine relativ alberne Geschichte ist, die Ayn Rand das schildert, deutlich alberner als das hier natürlich, ja, aber obwohl das viel alberner ist, hat man doch den Eindruck, etwas zu verstehen von einer Modernisierung von Architektur, wie da ein Innovator auf die Welt trifft und alles ganz anders machen möchte und wo da auch tatsächliche Unterschiede sind, nicht nur irgendwelche ausgedachten von Autoren, sondern wo eine tatsächliche Innovation stattfindet und all das wird geschildert. Hier hingegen erfahren wir das nicht, es ist wirklich ein Roman, der nur eigentlich um das Seelenleben dieser Männer kreist, was sie als Künstler, Architekten etc. tun, spielt eigentlich eine untergeordnete Rolle. Das wird gar nicht so genau ausgeführt. Noch dazu sind sie ohnehin aller ökonomischen Probleme enthoben, denn, so viel sei bereits jetzt gesagt, sie alle haben Erfolg und zwar einen sehr geradlinigen Erfolg. Auch das, finde ich, macht diesen Roman ehrlich gesagt relativ uninteressant, weil man hat das mit einer sehr linearen Erfolgsgeschichte zu tun. Es gibt noch nicht mal kleine Stolpersteine. Es wird einfach die ganze Zeit bei allen Vieren wird die Karriere als ein ständiges Aufwärtsstreben beschrieben, bis sie alle in ihren jeweiligen Bereichen ganz oben angekommen sind. Auch das fernab eines jeden Realismus. Und das Einzige, was da noch übrig bleibt, ist tatsächlich das seelische Befinden dieser Menschen. Ja, also vor allem von Jude, wie er auf die Welt blickt und vor allem auf sich selbst blickt, mit all seinem Selbsthass, mit all seinen Komplexen und um ihn herum diese Freunde, die gerne fragen würden, die gerne helfen würden, die es aber nicht dürfen. Also man hat ja eigentlich so dieses Motiv des Frageverbots, wie wir als Wagnerianer das vielleicht vom Lohengrin kennen. Man darf nicht fragen, woher kommst du, wie heißt du, wer bist du, was hast du hier eigentlich vor. Man kann sich diesem Mann niemals annähern. Konkret, sondern man muss immer die Distanz wahren, weil man ansonsten droht, ihn zu verletzen und ihn sofort zu verlieren.
Jetzt hast du eben gesagt, das hat mit Realismus wenig zu tun. Ich glaube, dass das sehr realistisch ist im Sinne von, das ist plausibel, dass solche Leben so verlaufen können. Also ich halte manches vielleicht an der Geschichte nicht so plausibel, was ich aber definitiv für plausibel halte, ist, dass dort Leute in einem tollen College sind und tolle Abschlüsse machen und tolle Karrieren machen und zwei davon sind aus sehr gutem Hause. Einer wird dann noch adoptiert, was dann auch die finanzielle Situation deutlich verbessert. Und ja, nicht jeder macht eine Schauspielerkarriere, aber auch das ist möglich. Also, dass diese vier Geschichten so verlaufen, ist nicht so unwahrscheinlich, wenn man sich in einer gewissen Blase bewegt. Und das ist ja etwas, was Jana Gihara uns hier zeigt. Sie zeigt uns eigentlich eine Welt, in der alle Leute irgendwie so das Gleiche tun und machen. Das heißt, es ist also wirklich so ein Upper-Class-Roman, in dem ja, es nicht so sehr darum geht, wie komme ich irgendwie über die Runden, sondern es ist eher die Frage, wohin fliege ich eigentlich, wenn ich am Wochenende frei habe?
Ja. Ja, das stimmt. Aber trotzdem finde ich ja, dass es an Realismus da mangelt, weil wir bekommen das ja durchaus beschrieben, dass Willem mit seinem Schauspielerdasein mitunter auch, also nicht fremdelt, aber dass er Angst hat, weil er weiß, es gibt viele, viele, viele andere Menschen in New York, die dieselbe Karriere verfolgen. Und da geht es auch gar nicht immer nur um Talent, sondern auch um Kontakte und alles. Und da werden dann seine Schwierigkeiten gezeigt, sich dort zu etablieren. Man bekommt beschrieben bei Malcolm, wie er im Architekturbüro sitzt und all diese jungen Menschen und Frauen um sich herum hat, die auch ganz nach oben wollen und wo klar ist, auch wenn die aus gutem Hause kommen, auch wenn sie die Kontakte haben, selbst wenn sie in einem sehr angesehenen Architekturbüro landen, viele von ihnen kommen über diesen Status des Handlangers am Ende doch nicht hinaus. Also ich glaube, dass man vier Geschichten hat, also einer wird ein Top-Anwalt, der andere Hollywood-Schauspieler, für den es dann auch schon bald Werkschauen und Retrospektiven gibt, der andere Künstler beispielsweise hat auch noch zu Lebzeiten Retrospektiven, die ihm gewidmet werden in den größten Museen der Welt. Also bitte, vier Freunde, die so ein Leben haben und man sagt ja nicht, das sind jetzt vier Leute, aber der Freundeskreis besteht aus 30 Leuten und das sind jetzt diese vier, die es geschafft haben, sondern das sind wirklich vier ganz enge Freunde, die in die absoluten 0,1% der reichsten Gesellschaft der Welt hochrücken. Also das ist schon unrealistisch.
Dieser Schauspieler Willem reflektiert ja auch darüber, es gibt da einen älteren Schauspieler, der aufgibt, Schauspieler zu sein und er fragt sich, na, wann gibt man eigentlich auf, Schauspieler zu sein, wenn man fett und kahl wurde oder sich einer billigen Schönheitsoperation unterzog, die nicht verschleiern konnte, dass man fett und kahl war, wann überschritt man beim Verfolgen seiner Träume und Ziele die Linie zwischen tapfer und töricht, woher wusste man, wann man aufhören musste, in vergangenen, strengeren, weniger bestärkenden Jahrzehnten hätten die Dinge viel klarer gelegen. Man hörte auf, wenn man 40 wurde und wenn man heiratete und wenn man Kinder bekam oder nach 5 Jahren oder 10 oder 15. Und dann suchte man sich eine richtige Arbeit und die Träume von einer Schauspielerkarriere wurden in den Abend verbannt. Sie verschmolzen so geräuschlos in der eigenen Geschichte wie ein Brikett aus Eis, das in eine warme Badewanne gleitet. Doch dies war die Ära der Selbstverwirklichung, in der es als willensschwach und schändlich galt, sich mit etwas Geringerem als dem absoluten Lebenstraum abzufinden. Irgendwann war es nicht mehr würdevoll gewesen, sich in sein Schicksal zu ergeben, sondern ein Zeichen von Feigheit. Es gab eine Zeit, in denen der Druck, das Glück zu erstreben, geradezu übermächtig war, so als handle es sich um etwas, das jeder erlangen könnte und sollte, und als wäre jeder auf der Suche danach eingegangene Kompromiss ein persönliches Verschulden. Und Willem fragt sich also weiter, ich bin also Teil dieses Selbstverwirklichung-Zeitgeist. Und dann heißt es, würde er irgendwann den Mut haben, aufzugeben. Also es ist genau umgekehrt, nicht den Mut haben, jetzt eine Karriere zu machen, aufzubrechen, sondern aufzugeben, das wäre der mutige Schritt, und er ist so mutig nicht. Und damit ist ja sehr gut gezeigt, von welchem Zeitalter hier die Rede ist, also von unserem durchaus heutigen, aber eines, das schon seit bestimmt 30 Jahren so anhält, also diese extreme Selbstverwirklichung und diese unbedingte Suche nach Glück. Und das ist ja etwas, was auch ein Versprechen des Kapitalismus ist, und zugleich hast du völlig recht, es ist unwahrscheinlich, dass vier Leute, die sich in College-Zeiten kennenlernen, alle vier solche Karrieren machen, aber es kommt durchaus vor. Also wir können ähnliche Freundeskreise immer wieder beobachten, wo sie vielleicht nicht ganz so erfolgreich sind, aber wo sich auch dann sehr viele so durchsetzen. Also auch Roger Willemsen zum Beispiel war befreundet mit Leuten in der Uni-Zeit, die danach Schriftsteller und berühmte Professoren wurden oder so. Also
ja, das natürlich. Gibt es schon. Das gibt es.
Nur, was sind
größere Freundeskreise im Regelfall.
Aber jetzt nicht, ich würde es jetzt nicht so haarspalterisch betrachten wollen, sondern viel interessanter ist doch eigentlich hier, dass es also ein Versprechen auf Glück gibt, das darin liegt, dass man absolut seinem Traum folgt und ihn verwirklichen kann. Und das gelingt allen Vieren beruflich.
Ja.
Aber erzählt wird ja im Roman zugleich
ein Scheitern.
Die Geschichte von vier unglücklichen Menschen beziehungsweise drei mittelmäßig glücklichen und einem todunglücklichen, und todunglücklich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist ja, kann man sagen, erstmal die banale Weisheit, dass Geld allein nicht glücklich macht. Aber ich glaube, es geht ja hier schon nochmal um mehr, also um zu zeigen, es könnte ein Roman sein über beruflichen Aufstieg und all das. Der vollzieht sich auch, wie wir immer wieder in Passagen erfahren. Aber das eigentliche Glück, um das es in diesem Roman geht, ist ein ganz persönliches. Und dieses stellt sich dann nicht ein oder ist vielleicht für Momente mal da, oft nur noch in der Rückschau abrufbar.
Das war nur der Teaser. Im weiteren Verlauf der mehr als 90-minütigen Literaturfolge sprechen wir unter anderem darüber, worin die Emanzipationskraft des Geldes liegt, ob Geld allein glücklich macht und ob wir es hier wirklich mit großer Literatur oder nicht doch eher mit Torture-Porn zu tun haben. Wer das hören möchte, der kann uns bei Steady und Patreon abonnieren. Die Links findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Vielen Dank für eure Unterstützung.